wie der Regen tropft. Regen tropft, an die Scheiben klopft. Jeder Strauch ist nass bezopft. Wie der Regen springt, in den Blättern singt eine Silberuhr. Durch das Gras hin läuft wie eine Schneckenspur ein Streifen weiß beträuft. Das stürmische Wasser schießt in die Regentonne, dass die überfließt und in breitem Schwall auf den Weg bekiest, stürzt Fall um Fall. Und der Regenriese, der Blauhimmelhasser, Silbertropfenprasser, niesend fasst er in der Bäume Mähnen, lustvoll schnaubend in dem herrlich vielen Wasser. Und er lacht mit fröhlichen weißen Zähnen und mit kugelrunden, nassen Freudentränen.
Die Szene könnte einem Fantasy-Film entstammen. Wassermassen schwellen an, fließen über und erheben sich selbstständig, formen sich zu einem eigenständigen Wasserwesen von dämonischer Größe und Kraft. Dieser Wassergott kommt nicht mit zerstörender Gewalt daher, sondern er feiert sich genüsslich und lustvoll in seinem Element.
Und der Regenriese, der Blauhimmelhasser, Silbertropfenprasser, niesend fasst er in der Bäume Mähnen, lustvoll schnaubend in dem herrlich vielen Wasser. Und er lacht mit fröhlichen weißen Zähnen und mit kugelrunden, nassen Freudentränen.
Ein Regenriese. In einem anderen Gedicht ist es ein Windriese, in wiederum einem anderen eine Wälderfrau. Georg Britting beschwört in der Natur immer wieder Gestalten wie aus einem Märchenbuch. Er lässt sie in seiner Lyrik aus alltäglichen Phänomenen wie dem Wetter entstehen, deren Eigenleben der Hörer im Lauf des Gedichts immer deutlicher mit Staunen erkennt. Je mehr der Dichter die Natur dynamisiert und manchmal auch dämonisiert, desto stärker tritt er selbst in den Hintergrund. Der Lyriker verschwindet geradezu in seinem Gedicht. Die Literaturwissenschaft ordnet Brittings Naturlyrik dem magischen Realismus zu. Viele seiner Zeitgenossen bewunderten den Dichter und ließen sich erkennbar von ihm beeinflussen, darunter Eugen Roth, Günter Eich, Karl Krolo und Walter Höllerer. Es ist vor allem die bayerische Natur, die Georg Britting inspiriert hat. 1891 kommt er in Regensburg zur Welt und verbringt Kindheit und Jugend in der alten Stadt an der Donau. 1914 meldet er sich als Kriegsfreiwilliger, wird Leutnant und Kompanieführer und erhält mehrere Kriegsauszeichnungen. 1918 wird er schwer verwundet. Mit durchschossener Lunge und gelähmter rechter Hand liegt er ein halbes Jahr im Lazarett. Nach dem Krieg zieht er nach München, wo er bis zu seinem Tod 1964 als freier Schriftsteller zurückgezogen mit seiner Frau lebt, ohne feste Einkünfte, in möblierten Zimmern. Mit seinen sparsamen Mitteln schafft er es trotzdem zu reisen, vor allem nach Italien. Die dortige Presse lobt ihn als kulturellen Vermittler deutsch-italienischer Beziehungen. Dennoch bleibt ihm die bayerische Heimat immer der wichtigste Rückzugsort, wo er künstlerische Anregung, Themen und Bilder findet. Sein eigenes, karges und bescheidenes Leben steht in krassem Gegensatz zur Sinnenfreude, Farbenpracht und Erdhaftigkeit seiner Gedichte. Der grünen Donauebene, aus der er stammt, setzt er in seiner Lyrik das schönste Denkmal für ein Leben, das vor Fülle überquillt.
Grüne Donauebene. Grün ist überall. Grün brannten die Felder. Nur die Straße ist ein weißer Strich quer durchs Grün. Aber herrlich, herrlich grün lodern die Wälder. Die Lärche sirrt. Der Himmel ist blau. Sonst überall ist nur Grün. Ein kochendes Grün, ein erzgrünes Glühen. Flirrend darin eine Bauernfrau mit weißem Kopftuch. Und ihr rotes Gesicht trieft flammend vom unendlichen Licht.